Liebe Geschwister, herzliche Begrüßung zu diesem Gottesdienst, auch zu Hause. Und die Überschrift meiner heutigen Predigt lautet, wenn ich das wüsste. Ihr glaubt gar nicht, wie ich zu dieser Überschrift kam. Die Madeleine, die hat mich am Donnerstag angeschrieben und fragte, wie lautet nun meine Predigt? Ich habe geantwortet, wenn ich das nur wüsste. Ich stand vor einer sehr großen Herausforderung, weil das Kapitel 10, mit dem wir uns gleich nochmal auseinandersetzen werden, das Kapitel 10 bietet uns sehr viele Punkte oder sehr viele Themen, die sich gar nicht so zusammenfassen lassen. Ja, also, dass man ein Thema daraus macht, war unmöglich. Und ich habe mich unheimlich schwer getan mit der Überschrift, deswegen habe ich dem Madeleine gesagt, wenn ich das nur wüsste. Und später habe ich gedacht, das passt. Das passt, aber dazu später. Wenn wir Josua mit zwei, drei Sätzen umschreiben würden, kurz charakterisieren würden, muss man sagen, dass Josua nicht nur ein sehr guter geistlicher Führer seines Volkes war, des Volkes Israel war, sondern er war auch ein sehr großartiger Feldherr ersten Ranges. Ja, man schätzt sein Alter bei der Eroberung des Landes Kanaan auf circa 80 und 85 Jahre. Also sehr erfahrener Feldherr. Priska, einmal bitte weiterschalten. Und um eine mögliche Allianz der verschiedenen Fürstentümer des Landes zu verhindern, zu unterbinden, startet Josua mit Hilfe Gottes einen zentralen Angriff und erobert die Städte Jericho, die Stadt Ai und Gibeon. Und das waren Städte, die galten als das Rückgrat des Widerstandes. Über Gibeon wird zum Beispiel im Kapitel 10 gesagt, sie hatten eine sehr starke Armee. Ja, Josua hatte die Macht über diese Städte gewonnen. Und nachdem er diesen, Keil in das Land hineingetrieben hat, teilte er das Land somit in einen südlichen Teil und in einen nördlichen Teil auf. Und in dem Kapitel 10 wird es heute um den südlichen Teil gehen. Ich würde gerne das Kapitel 10 mit meinen eigenen Worten zusammenfassen, weil das Kapitel 10 nochmal komplett durchzulesen, dazu wird leider die Zeit nicht reichen. Ich bitte euch aber, das Kapitel 10 nochmal zu Hause durchzulesen. Das kann man weiterschalten, bitte. Der König von Jerusalem, zu dem Zeitpunkt Adonizedek, er hört von den ganzen, von der Eroberung der Stadt Ai, was Josua mit dem König gemacht hat, was der Josua mit der Stadt gemacht hat und ist natürlich, hat Angst um sein Leben, hat Angst um sein Reich und er startet einen Gegenangriff. Er bittet andere Könige, zum Beispiel Eglon, Hebron, Jarmut und ich glaube Libna. Er bittet diese Könige um eine Allianz. Er bittet sie um Hilfe, ihn bei dem Angriff auf die Stadt Gibeon zu unterstützen. Die fünf Könige, die folgen seiner Aufforderung, schließen sich mit ihren Truppen an und belagern die Stadt Gibeon. Die Einwohner der Stadt Gibeon, die reagieren darauf, die senden Boten nach Gilgal. Zu dem Zeitpunkt hält sich Josua mit seinem Heer in Gilgal auf. Die Boten suchen Josua auf und bitten Josua um Hilfe. Josua zögert nicht, mobilisiert seine Soldaten, mobilisiert das ganze Heer und marschiert noch in derselben Nacht nach Gilgal. Das habe ich jetzt hier mit so einem roten Pfeil dargestellt. Also Gilgal nach Gibeon. Sind circa 40 Kilometer. Die marschieren die ganze Nacht durch und überraschen den Feind mit einem Angriff. Und hier passiert, oder beziehungsweise hier erfüllt sich die Prophezeiung aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 23. Da wird gesagt, Den Völkern, zu denen ihr kommt, werde ich Angst und Schrecken einjagen. Aus lauter Verwirrung werden eure Feinde Hals über Kopf vor euch fliehen. Und tatsächlich geschieht hier eine sehr große Verwirrung. Die feindlichen Truppen, die sind desorientiert. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die Formation einmal durchbrochen ist, wenn einmal gestört ist, dann gilt der Feind so gut wie besiegt. Und tatsächlich fügt Josua an dem Tag oder beziehungsweise in diesen Morgenstunden dem feindlichen Heer einen sehr, sehr großen Schaden zu. Dennoch fliehen noch viele. Und in der Nähe von Beth Horon werden die von einem Hagelsturm überrascht. Es wird in einem Kapitel 10 gesagt, das sind Steine, sind, aber es war ein Hagelsturm. Und der Hagelsturm an sich ist nicht neu, sondern den Hagel, den kennen wir schon eigentlich aus den 10 Plagen. In 2. Buch Mose, Kapitel 9, da sagt Gott: Sorgt dafür, dass deine Knechte sich selbst und deine Viehherden draußen auf dem Land in Sicherheit bringen. Alle Menschen und Tiere, die nicht in Häusern oder Ställen Schutz gesucht haben, werden vom Hagel erschlagen. Hier passiert das Interessante, dass sich das Volk Israel, die den zurückziehenden Truppen folgen, den feindlichen Truppen folgen, die werden natürlich von diesem Hagelsturm nicht erschlagen, sondern nur der Feind. Josua erkennt aber beim Kampf, mitten im Kampf, dass er mit der Aufgabe nicht fertig sein wird. Er sieht, es ist nur viel zu tun und bittet Gott, den Tag zu verlängern. Das macht auch Gott. Er greift in die Situation ein, lässt die Sonne und den Mond stehen, sodass der Tag nochmal circa um einen ganzen Tag verlängert wird. Also es bleibt einen ganzen Tag nochmal hell. Und die Israeliten, die haben da die Möglichkeit, nochmal den Bann an dem Feind zu vollstrecken. Den 5 Königen gelingt es jedoch die Flucht. Die fliehen in die Nähe von Makeda, verstecken sich in einer Höhle. Josua findet aber den Versteck raus und bringt die 5 Könige um. Und in den restlichen Versen des Kapitels 10 wird nochmal aufgezählt, welche Städte Josua an dem Tag erobert hat. Das sind Eglon, Debir, Hebron, Lachish, Libna. Also ihr seht das Ganze mit den grünen Punkten gekennzeichnet. Die alle Städte hat er an einem Tag erobert und sozusagen den südlichen Teil vereinnahmt. So gut, soweit die Zusammenfassung des Kapitel 10. Ich habe mir 3 besondere Momente aus dem Kapitel ausgesucht. Ich habe das Verhalten von Josua ein bisschen beobachtet und 3 besondere Momente habe ich mir herausgegriffen und möchte von uns aus diesen Beispielen beziehungsweise aus dem Verhalten Josua für uns Beispiele ableiten. Stellt euch die folgende Situation vor. Josua befindet sich, wie ich schon gesagt habe, zu dem Zeitpunkt in Gilgal. Es kommen die Boten aus Gibeon und berichten Josua über die aktuelle Situation. Und der Moment für Josua, der hätte nicht besser sein können, oder? Der Ex-Feind wird von dem Feind angegriffen und eigentlich, was der Josua theoretisch jetzt tun kann, er kann sich jetzt zurücklehnen und sagen, klasse, jetzt der Feind wird den Ex-Feind vernichten, ich werde meiner Aufgabe gerecht und erfülle damit das, was Gott mir aufgetragen hat und ich muss nichts tun. Die werden sich schon gegenseitig bekriegen. Eine schöne Retourkutsche, oder? Also, was da so in diesen Gedanken mitschwingt, ist der Vergeltungsgedanke. Und der Vergeltungsgedanke galt im Alten Testament als nicht zu hinterfragendes Charakteristikum, sagt Gunkel in seinem Kommentar. Und wir kennen das, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das war selbstverständlich, es war ganz normal. Und wenn man die Situation auf die heutige Zeit übertragen würde, ist es heute nicht anders. Reinhard hat in seiner letzten Predigt gesagt, dass Worte verletzen können, dass die Blicke sogar töten können. Ja, woraus das entsteht das? Das ist die Folge, wenn der Mensch sich ohne Gott der Maßstab allen Denkens ist. Wenn er, der Mensch, für sich sein eigenes Reich baut. Wenn er sagt, so bin ich und ich brauche an der Stelle Gott nicht. Nicht aber der Josua. Der verhält sich ganz anders. Er macht sich fertig, er mobilisiert die Soldaten und die marschieren los. Und hier wird an diesem Verhalten wird Gottes Charakter ein bisschen deutlicher. Jesus Christus lässt sich für die Sünden der ganzen Welt ans Kreuz bringen, ans Kreuz schlagen und wird somit Erlöser für alle, die an ihn glauben. Kein einziger Vergeltungsgedanke, nur Liebe. Die andere Seite ist aber auch, dass das ewige Verlorensein auf uns wartet, wenn wir von Jesus Christus beziehungsweise seiner Gnade nichts wissen wollen. Und die Entscheidung triffst du heute. Die Entscheidung triffst du. In der Bergpredigt erklärt Jesus Christus seinen Jüngern die Prinzipien des Reiches Gottes. Er spricht über die Liebe zu den Feinden sogar. Ja, kein Vergeltungsgedanke. Und ich weiß gerade nicht, wo du gerade stehst, wo du mit dem Herzen bist. Vielleicht schmiedest du schon in deinem Herzen Vergeltungsgedanken oder hegst Vergeltungsgedanken. Wenn du der Meinung bist, dem oder derjenigen kann ich eine schöne Retourkutsche erteilen, dazu werden wir nicht aufgerufen. Kapitel 12, der Brief an die Römer, Kapitel 12, Vers 19. Sagt Gott, rächt euch nicht selbst, überlass es mir, sagt Gott. Und wenn ich das wüsste, jetzt weißt du das. Also nimm das gerne mit und wende das in deinem Leben an. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen war, dass als Josua seine Armee mobilisiert hat, die marschieren die ganze Nacht durch. Ohne Schlaf, ohne Pause. Es ist ein steiniger Weg. Die marschieren durch, ohne zu murren. Ohne das Ganze zu hinterfragen. Und wir kennen das Volk Israel aber auch anders. Ja, wir erinnern uns an die 10 Kundschafter, wo sich 8 Kundschafter nochmal gegen Mose aufgelehnt haben, wo die das Ganze hinterfragt haben oder sogar angezweifelt haben, ob das Ganze richtig ist. An der Stelle merken wir das gar nicht, sondern die Folgen. Die marschieren durch und überraschen somit den Feind. Und ich würde gerne es ist im wahrsten Sinne des Wortes, die durchlaufen in der Nacht eine Durststrecke. Und ich möchte diese Durststrecke auf unser Leben projizieren. Und wir haben im Leben auch gewisse Durststrecken zu durchlaufen. Es kann zum Beispiel Angst vor Ungewissheit sein, gerade in dieser Phase, in der Phase der Pandemie. Frustration, Krankheit, Beziehungskrisen. Oder man tritt einfach auf der Stelle und kommt einfach nicht weiter. Durchstrecken. An dieser Stelle möchte ich euch sagen, lasst euch helfen. Kämpft nicht alleine. Josua hatte einen permanenten Kontakt zu Gott gehabt. Es wird sogar gesagt, bevor er bevor er seine Truppen nach Gibeon geführt hat, sagt Gott zu ihm, fürchte nicht, Josua, ich bin bei dir. Und dieser permanente Kontakt, den müssen wir aufrechterhalten, wenn wir siegreich handeln möchten. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 9, wird erzählt, wo Josua gegen die Amalekiter gekämpft hat. Und wir kennen die Situation. Josua kämpft gerade. Josua steht mit erhobenen Händen und bittet Gott um Hilfe. Hält Kontakt nach oben auf. Und sobald die Hände schwächer wurden, was passierte? Da nahmen plötzlich die Amalekiter Oberhand. Dazu kam Aaron und haben die Hände von Mose gestützt, damit der Kontakt nach oben permanent aufrecht bleibt. Lasse es nicht zu, dass der Feind in deinem Leben Oberhand gewinnt. Und wenn du sagst, Wenn ich das wüsste, jetzt weißt du das. Also nehmen wir das mit. Dritter Punkt, der mir aufgefallen war beim Josua. Wie ich schon gesagt habe, bestand zwischen Gott und Josua eine sehr enge Beziehung. Und Josua hatte das Privileg, direkt mit Gott kommunizieren zu können. Ich weiß nicht, ob das eine Stimme war oder in welcher Form Gott sich Josua gezeigt hat. Auf jeden Fall wird so dargestellt, dass Gott zu Josua gesagt hat, zum Beispiel fürchte dich nicht. Und wir kennen das zum Beispiel auch aus dem Kapitel 3. Da wird der Josua nochmal persönlich von Gott gecoacht. Und er hatte dieses Privileg, mit Gott unmittelbar kommunizieren zu können. Die marschieren los, kämpfen den längsten Kampf ihrer Geschichte. Und Josua stellt fest, ich komme nicht klar, ich komme zeitlich nicht klar. Ich habe noch so viel zu tun. Und er bittet Gott aber, den Tag zu verlängern. Und warum ist das so? Ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt umschreiben soll, damit das richtig ist. Kriegsethik, ich weiß nicht, ob man das dazu sagen kann, das so beschreiben kann. Kriegsethik oder bei der kriegerischen Auseinandersetzung ist es so, dass wenn es anfängt zu dämmern, die Kämpfe normalerweise abflachen. Ja, und bei den Römern war das zum Beispiel so, dass die dann anfingen, ihre Nachtlager aufzuschlagen. Es können viele Faktoren zusammenhängen, also Müdigkeit der Soldaten, einmal vielleicht die eingeschränkte Sicht. Und Josua, der geht aber hin und sagt, Herr, lass den Mond und die Sonne stehen. Ich bin nur nicht fertig mit meiner Aufgabe. Wenn man sich nochmal diese Situation vor Augen malen lässt oder vor Augen malt, können wir sagen, dass der Josua eigentlich aufgrund seiner besonderen Beziehung zu Gott hätte eigentlich Gott bitten können, den zweiten Hagelsturm auf den Feind kommen lassen. Oder irgendein anderes Wunder. Er hätte sich zurücklehnen können und sagen, Herr, meine Soldaten sind, ja, die kämpfen schon den ganzen Tag, wir marschierten den ganzen Tag, die ganze Nacht durch. Meine Soldaten sind erschöpft, wir brauchen jetzt Pause, übernimm du das bitte jetzt. So ist Josua an der Stelle nicht. Er ergreift selber die Initiative und wir nennen das heute ein proaktives Handeln. Das heißt keine abwartende Stellung, sondern proaktives Handeln. Er packt an und Gott lädt dich heute ein, selbst proaktiv zu werden. Und du fragst dich, wie? Ich bin doch kein Krieger. Und ich würde sagen, wir sind alle Krieger heute. Ja? Nur der Kampf findet im Neuen Testament auf einer ganz anderen Ebene statt. Vielleicht nicht mit Waffen, also direkt mit Waffen, sondern das sind, wie der Ralf schon gesagt hat, das sind einmal, Worte verletzen können, wo die Blicke verletzen können, sogar töten können. Das sind andere Waffen im Spiel. Und Gott fordert uns dazu auf, proaktiv zu werden. Und wenn du dich fragst, wo soll ich denn anfangen, dann würde ich fragen oder einfach in den Raum stellen, was hältst du von der Jahreslosung 2021? Seid barmherzig. Mir sind diese Verse sehr wichtig geworden, deswegen würde ich die gerne einmal nochmal vorlesen. Lukas Evangelium Kapitel 6, Vers 36 bis 38. Darum seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben. Auch in diesen Versen merkt man, dass Gott von uns ein proaktives Handeln erwartet. Und ich möchte diesen Punkt mit einem Kommentar von Matthew Henry abschließen. Er sagt, obwohl Josua Verheißungen bekommen hat, Zusagen bekommen hat, dass das Land den Israeliten gehören wird, ist er trotzdem selber aktiv. Er greift selber in die Initiative. Und Matthew Henry sagt an der Stelle, dass Gottes Verheißungen nie dazu bestimmt sind, unsere Bemühungen erlahmen zu lassen oder überflüssig zu machen, sondern sie zu beflügeln und zu ihnen zu ermutigen. Und damit möchte ich abschließen. Amen.